Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heute feiert die Kirche das Fest Maria Geburt und auch wir machen uns daher Gedanken zum Geburtstag der Gottesmutter Maria. Wenn bei Ihnen zu Hause die Mutter Geburtstag hat, wie feiern Sie das wohl? Bei vielen steht an dem Tag die Mutter im Mittelpunkt, man macht Glückwünsche und Geschenke. Meistens kommt Besuch, es gibt ein besonders gutes Essen und die Geburtstagstorte steht auf dem Tisch. Wie aber ist es bei der Geburtstagsfeier der Gottesmutter Maria? In der Lesehore wird folgender Text von Andreas von Kreta aus dem 8. Jahrhundert zitiert. Da heißt es: So singe und tanze also die ganze Schöpfung und trage etwas bei, was des Tages würdig ist. Der heutige Tag werde ein gemeinsames Fest für Himmel und Erde. Alles, was auf Erden ist und über der Erde, soll zusammen feiern. Also eine große Geburtstagsfeier steht heute an und um tiefer die Bedeutung des Festtages zu verstehen, haben wir uns Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach eingeladen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Gerstner.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben am Gedenktag. Manche Menschen meinen ja, Marienfrömmigkeit sei nur etwas für die ganz Frommen. Die marianischen Christen werden meistens etwas argwöhnisch betrachtet, als ob bei Ihnen Jesus etwas zu kurz käme. Was sagen Sie denn zu so Vorwürfen?
Na, das sind ja altbekannte Vorwürfe, aber so wie ein normaler Mensch, sagen wir ein normalsterblicher Mensch, wenn er seinen Geburtstag feiert, er nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an seine Mutter, aus der er eben auch geboren wurde, so müssen wir und sind wir verpflichtet, denke ich sogar dazu, bei der Geburt unseres Herrn und beim Nachdenken über seine Existenz auch über die Frau nachzudenken, aus der er Mensch geworden ist, aus der heraus er geboren wurde. Es ist also überhaupt nichts, dass man Jesus wegnehmen wollte und damit Maria zufügen wollte, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, dass er im weltlichen Bereich den Sohn ehrt, auch die Mutter ehrt, die ihn geboren hat, so eben auch wer Maria ehrt, den Sohn gleichzeitig ehrt und wer den Sohn ehrt, auch die Frau bedenkt, aus der er Mensch geworden ist. Also für mich gehört das untrennbar zusammen. Christologie ohne Mariologie ist einfach nicht denkbar. Gott wollte das so und hat Maria in diesen Heilsplan einbezogen, sodass wer sie ehrt, nicht Jesus übergeht oder ihm etwas wegnimmt, sondern ihm eher etwas hinzufügt. Denn Gott wollte, dass es so ist. Sonst hätte er nicht diesen Weg der Menschwerdung gewählt.
Und die Erfahrung der Kirche, der Heiligen, zeigt ja eigentlich auch, dass Maria eher zu ihrem Sohn hinführt, als irgendwie wegführen würde.
Genau so ist es. Es ist ja der alte Spruch, den alle kennen, per Mariam ad Jesum. Durch Maria kommen wir zu Jesus. Und wer zu Jesus kommt, kommt automatisch immer wieder auch auf Maria zurück.
Sie waren 11 Jahre Pfarrer in Lautenbach, einem Marienwallfahrtsort. Haben Sie seitdem denn eine tiefere Beziehung zur Gottesmutter Maria?
Ja, ich war 11 Jahre in Lautenbach im Rennstal. Da sind wir immer wieder ja auch durch die Komplett, die ich mit Vorbete immer wieder in Verbindung gewesen. Und ich habe dort viele große Marienfeiertage in großer Gemeinde begehen können, habe auch dort die Fatima-Tage ja eingeführt und wo zu Hunderten die Leute dann immer auch gekommen sind an den Monats 13. Ich habe mich gefreut, dass die Menschen das angenommen haben, aber ich muss auch von mir sagen, dass ich durch diese Marienfeiern, durch diesen Marienwallfahrtsort, der ja über 700 Jahre, 800 Jahre alt ist, dass ich dadurch selber auch im Glauben wieder neu gestärkt worden bin und dass meine Beziehung zur Gottesmutter eine intensivere geworden ist. Also ich bin sehr dankbar, dass ich an diesem Ort sein durfte. Und die vielen Gläubigen, die gekommen sind, das möchte ich mal ausdrücklich auch sagen, sind diejenigen, die mich auch in meinem Glauben gestärkt haben und das auch immer wieder tun.
Dann freue ich mich auf die Sendung heute, Marianische Spiritualität, heute am Fest Maria Geburt, Gedanken zum Geburtstag der Mutter Jesu. Herr Pfarrer Gerstner, Ihnen das Wort.
Herzlichen Dank, Frau Kuhl, für die freundliche Begrüßung. Und ich möchte beginnen mit einem Wort von Bischof Kurt Koch, der sagt, das Fest von Maria Geburt verdient es, mit der Geburt Jesu mitgefeiert zu werden. Denn hier wird hautnah deutlich, dass ohne ihre Geburt auch die Geburt Jesu nicht sein könnte, jedenfalls von Gott her nicht sein wollte. Maria ist die Mutter in Person, durch welche hindurch Jesus in seine Welt hereintritt, und zwar nicht in einem rein äußerlichen Sinn. Ihr Glauben des Bejahen des Willens Gottes ist die eigentliche Pforte, durch welche hindurch Jesus in die Welt hereintreten wollte. Nochmal eine Bestätigung auch der ersten Frage, wie wichtig eben Maria für uns Christen insgesamt auch ist und wie eng ihr Geburtstag mit dem Geburtsfest Jesu verbunden ist. Das zeigt sich auch im Evangelium des heutigen Tages, denn dort wird im zweiten Teil genau davon berichtet, mit der Geburt Jesu Christi war es so. Sie kennen diese Begebenheit ja aus dem Matthäus-Evangelium, wie sie uns dort berichtet wird. Aber das Evangelium des heutigen Tages, Matthäus, beginnt im ersten Kapitel mit dem Vers 1, und zwar wird uns der Stammbaum Jesu aufgezählt. Ein seltsames Evangelium, ich möchte einfach kurz hineinschauen. Es beginnt also, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar und so weiter. So geht es jetzt viele Geschlechterfolgen hindurch, bis hin zu der Stelle, wo es dann heißt, Jakob war der Vater von Josef, also ein anderer Jakob wieder, wie gerade genannt. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus, der Messias genannt wird. So in kurzen Worten, kurz gefasst, das Evangelium zum heutigen Festtag. Also, wie wir gerade gehört haben, dieses Evangelium beginnt mit drei großen Namen. Abraham, David, Jesus. Abraham, der Mann der Berufung, der Verheißung und des Glaubens, Stammvater aller Gläubigen. David, der im Namen des Herrn, der Heerscharen die Schlachten Gottes schlägt, Jerusalem zur Stadt Gottes macht und das Reich mit königlichem Glanz begründet. Und nun Jesus, die Erfüllung der beiden anderen. Er ist als Logos, als Wort, der von Gott gerufene schlechthin, ist der Erfüller aller Verheißungen. Er bringt eine neue Welt des Glaubens und er begründet das neue Gottesvolk derer, die an ihn glauben. Wie David ist er der Überwinder aller geistigen Feinde Gottes, Bringer des neuen Jerusalem und Gründer des geistigen Gottesreiches. Er ist der Christus, der Gesalbte Gottes. Nun sollte man erwarten, dass die Heilsgeschichte, deren Anfang, Mitte und Vollendung in diesen drei Namen liegt, Abraham, David, Jesus, im ersten Matthäuskapitel eine ihrer Größe würdige Darstellung des Beginnens findet. Man erwartete die Schilderung der Vorbereitung auf das Kommen des Messias, die Geschichte des erwählten Volkes mit ihrem Licht und ihren Schatten, ihren Wellenbergen und Wellentälern, ihren dramatischen Ereignissen, ihrem Siegen und Versagen, mit ihrem unruhigen Drängen hin zu dem, der ihren eigentlichen geheimnisvollen Sinn und Inhalt bildet, zu Christus dem Herrn. Aber das ist nicht der Fall. Man fühlt sich beinahe in eine Amtsstube versetzt. Register werden aufgeschlagen, unbekannte Namen notiert, Geschlechterreihen und Verwandtschaftsbeziehungen werden dargelegt, mit denen wir nicht viel anzufangen wissen. All die vielen Namen, die ich jetzt nicht ausdrücklich vorgelesen habe, aber die in diesem Stammbaum Jesu verzeichnet sind. Also aktenmäßig trocken beginnt diese Darstellung. Warum ist das so? Warum wird uns da diese 3x14 Geschlechterfolge in diesem Stammbaum Jesu erzählt? Dazu ein erstes. Im Glaubensbekenntnis beten oder singen wir Homo factus est. Er ist Mensch geworden. Gott ist durch die Menschwerdung in Jesus Christus ins ganze Geflecht menschlicher Beziehungen hineingekommen. Er ist ganz Mensch geworden mit der Last menschlicher Vergangenheit und Geschichte, mit der Erbmasse menschlicher Generationen. Denn wenn hier auch nur ein gesetzliches Register angegeben ist, wissen wir, dass er zugleich auch bluthaft aus dem Geschlechte Davids stammt. Also er steht mitten in der Menschheit, ist also nicht mehr fern, sodass unser Rufen zu ihm im Leeren verhallt. Er ist nicht ein sublimes Gebilde, das mit einer Art Scheinleib in vornehme Distanz über allem Irdischen schwebt, sondern er steht mit beiden Füßen auf dieser harten Erde, ist ins Gewirr des Menschlichen hinein bezogen, Mensch unter Menschen. In seinen Ahnen ist menschliche Größe und menschliche Kleinheit zu finden. Es geistert darin auch die Sünde, Davids Ehebruch und Salomons des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids Abfall und die ganze Chronik skandalös, die skandalöse Chronik der Könige Israels. Das finden wir alles in diesen Ahnen Jesu Christi. Unter den Ahnfrauen, deren Namen in diesem Register genannt werden, ist die blutschänderische Tamar und die Hure Rahab, die ehebrecherische Frau des Urias und die gesetzwidrig ins Volk Israel eingeheiratete Ruth. Es sind unbehauene und unbrauchbare Steine, mit denen Christus nun den Tempel des Vaters bauen soll. Es ist ein sehr gewöhnlicher Text, auf den er nun die Melodie seiner Frohbotschaft schreiben wird. Dann ein zweites. Der Plan Gottes verwirklicht sich trotzdem. Es ist eine geradezu mathematische Sicherheit, mit der sich alles erfüllt. Matthäus redet von 3x14 Generationen. Der Messias kommt trotz Israel und das Reich Gottes kommt trotz mangelhafter Vorbereitung. Mitten in den Geschlechtsregistern steht das Wort von der babylonischen Gefangenschaft, also dem Ende aller Hoffnungen und der Zertrümmerung aller Werke. Immer wieder reißt der Faden ab, aber immer wieder knüpft Gott ihn neu zu uns Menschen hin. Er hat die Verheißung gegeben und er erfüllt sie. Er ist treu, auch wenn Israel treulos wird. Und zugleich ist es doch, als gehe durch diese Geschlechterreihe ein geheimnisvolles Raunen von Ohr zu Ohr, als werde die Fackel weitergegeben von Hand zu Hand, bis sich die Botschaft erfüllt und das Feuer Gottes in Christus hell aufflammt. Abraham hat die Verheißung einer großen Nachkommenschaft, Juda die Verheißung, dass das Zepter nicht von ihm weiche, bis sich das Wort erfülle, David die Verheißung eines ewigen Königtums. Und selbst in der dunkelsten Zeit der Verbannung an den Flüssen Babels verkünden die Propheten den Bau eines neuen Jerusalem, eines neuen Tempels und eines neuen Gottesreiches. Die Hoffnung, sie stirbt nicht. Der Funke verlöscht nicht. Und gerade in der Stunde, wo der Glanz verblichen, die Größe geschwunden ist, da erfüllt sich Gottes Wort. Denn Jesus ist der Messias, die Hoffnung und Erfüllung, der Traum und die Wirklichkeit Israels. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, enthält die trockene Aufzählung dieser Namen im Stammbaum Jesu doch eine verhaltene Glut und verkündet eine erste Frohbotschaft, dass nämlich in Christus Gott Mensch wird, trotz menschlichem Sündigen und Versagen. Aus diesem ersten Matthäus-Kapitel wissen wir nun für alle Zukunft, dass uns Gott trotz allem gebrauchen kann und gebrauchen wird. Dass eine dunkle Vergangenheit dem nicht im Wege steht, dass persönliche Unfähigkeit kein Hindernis ist, sondern dass alles Kleine groß, alles Hässliche rein, alles Nichtige bedeutend und alles Menschliche ins Göttliche einbezogen wird, in und durch Christus, den Gesandten und Gesalbten des Herrn. Wer Gott begegnet, begegnet dem Wunder. Denn Gott ist der Wunderbare und Wundervolle. Und darum beginnt die Religion mit der Verwunderung und mündet in der Bewunderung. Es ist darum nicht erstaunlich, sondern eigentlich selbstverständlich, dass bei der Menschwerdung Gottes dieses wunderbare Geschehen sich im Wunder kundtut. Während sonst die Zeugungslinie durch Männer weitergeführt wird, scheidet hier plötzlich der Mann aus. Und es heißt nicht mehr, Josef zeugte den Jesus, sondern aus Maria wurde er geboren. Was der Mensch sonst als Werkzeug Gottes tut, tut hier Gott unmittelbar. Er kann das Werkzeug gebrauchen, kann aber auch ohne Werkzeug wirken. Und dann weiß der Mensch, dass es Werk Gottes ist, ein Wunderwerk im eigentlichen Sinn. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, die Geburt der Mutter des Messias, die wir heute feiern, Mariä Geburt, markiert den Wendepunkt von den Epochen des Alten zu denen des Neuen Bundes. Sie ist die Morgenröte des Heiles und das Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt, so heißt es im Schlussgebet der heutigen Festmesse. Der byzantinische Theologe Gregorius Palamas nennt die selige Jungfrau, ich zitiere, die Ursache derer, die vor ihr waren, die Anführerin derer, die ihr folgten. Sie ist die Versöhnung der Zeiten. Nun, nach dem Vorbild ihres Meisters, der den Aposteln, wie es im Lukas-Evangelium heißt, die Augen für das Verständnis der Schrift öffnete, hat die Kirche das Alte Testament als Offenbarung verstanden, deren voller Sinn erst im Licht des Christusereignisses erkennbar wird, als die eine große Verheißung, die sich in und mit Jesus von Nazareth erst ganz erfüllt hat. Es verwundert nicht, dass sich mit seiner Person und seinem Amt auch die Größe und Bedeutung seiner Mutter geheimnisvoll angekündigt findet. Der Glaube liest aus der Schrift nichts heraus, was nicht in ihr enthalten ist. Daran scheitern die bis in unsere Tage immer wieder unternommenen aufklärerischen Versuche, die Mutter Jesu mit rationalistischen Finten als ganz gewöhnliche Frau erscheinen zu lassen, der keinerlei Nimbus außerordentlicher Erwählung und besonderen göttlichen Wohlgefallens zukomme. Man kann Maria vergleichen mit einer Gestalt, die ferne in einem dichten Nebel noch ohne Konturen gesehen wird, sich aber immer mehr nähert und immer deutlicher in ihren Umrissen erkennbar wird, bis ihr Antlitz unverhüllt im Lichte steht und man sagen kann, diese ist es, die wir in alttestamentlicher Vorschau schon beobachten konnten. So schreibt Michael Schmaus in seinem Werk Der Glaube der Kirche. Die Einheit der Offenbarung berechtigt dazu, in der vom Himmel her verheißenen Siegerin über die Schlange, ebenso wie in der am Himmel erscheinenden sonnenbegleiteten Frau, die Gestalt der Mutter des Erlösers zu erblicken. Dieselbe biblische Gesamtschau führt dazu, je eine Vision der Propheten Micha und Jesaja in die heutige Festliturgie einzubringen. Übrigens eindeutig gestützt auf die dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils. Viele der großen Frauenpersönlichkeiten des Alten Testaments tragen marianische Züge, sei es als Werkzeuge des Wollens und Wirkens Jahwes, wie Miriam, die Schwester des Mose, mit der der Herr gesprochen hat, oder die Prophetin Deborah und die opferstarke Mutter der makkabäischen Brüder, sei es im Hinblick auf ihre totale Verfügbarkeit im Dienste des Gottesvolkes, wie die Tochter Iftachs oder wie Judith und die Königin Esther. Eine besondere heilsgeschichtliche Perspektive eröffnet das Tagesevangelium, wie schon gesagt, mit dem Stammbaum Jesu des Sohnes Davids. Nach einer tief ins zweite Jahrhundert zurückreichenden Tradition kam auch Maria aus dem Stamm Davids. Danach gehören die dort genannten Stammmütter Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah, in denen Macht und Geheimnis des Bösen kund werden, auch zu ihr. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch diese dunklen Flecken im Stammbaum sind ein Stück der Geschichte. Gleich ihrem Sohn, der sich am Jordan in die Reihe der Sünder stellte, ohne zu ihnen zu gehören, haftet auch an Maria, obwohl sie in der Reihe auch von sündigen Frauen steht, kein Makel. Wegen ihrer einmaligen Zugehörigkeit zu Christus und im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst und mit ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint, findet sie sich mit allen erlösungsbedürftigen Menschen in der Nachkommenschaft Adams verbunden. So heißt es in Lumen Gentium, Abschnitt 53. Als erste der Menschen empfing sie die Erlösungsgnade. Nicht als das, als privates Geschenk, sondern als, so sagt der heilige Augustinus, Mutter der künftigen Glieder Christi. Ihr heutiges Fest ist also vor dem Hintergrund jenes Fluches zu sehen, der wegen der Sünde verhängt wurde und das Elend der Menschheit zur Folge hatte. Es hat überpersonale, für die ganze erlösungsbedürftige Menschheit einzigartige Bedeutung. Mariens Mitwirkung am Erlösungswerk ihres Sohnes war nicht beschränkt auf die Jahre ihres irdischen Lebens. Im Tod des Menschen geht ja seine Geschichte mit all ihrer Bedeutsamkeit, die sie für den Menschen selbst und für die, die mit ihm verbunden waren, hatte, in die Ewigkeit vor Gott ein und erweist sich dort in ihrer interzessorischen, also fürbittenden Kraft. So lesen wir im Lexikon für Theologie und Kirche in einem Artikel von Semmelroth. In der Zuversicht auf die bleibende mütterliche Sorge um uns und die an sie einmal ergangene Berufung zur Mittlerschaft innerhalb des Heilswerkes Christi dürfen wir beten, wie es im Tagesgebet heute heißt, das Geburtsfest seiner allzeit jungfräulichen Mutter festige und mehre den Frieden auf Erden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der Geburt Mariens beginnt die Verwirklichung der Erlösung. Maria ist die Morgenröte des Heiles und das Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt. Gerade vorhin habe ich es schon zitiert aus dem Schlussgebet der heutigen Messe. Und mit ihr nimmt die Neuwerdung des Menschen und der Schöpfung ihren Anfang. Darf ich einen kurzen Schlenker wagen hinüber zur Ostkirche? Die Ostkirche betont diesen Gedanken mit besonderem Nachdruck. Und darum stellt sie das Geburtsfest der Gottesmutter, Maria Geburt, an den Anfang des am 1. September beginnenden Kirchenjahres. Bischof Andreas von Kreta, gestorben im Jahre 740, schreibt in einer Lobrede auf Maria Geburt: Der Beginn unserer Feste ist die gegenwärtige Feier, Maria Geburt. Sie ist das Tor zu den Festen und ein Auftakt der Freude, der uns für das große Geheimnis der Erlösung vorbereitet. Also dieses Fest, Maria Geburt, in der engen Verbindung mit dem Fest der Geburt Jesu, wie es Bischof Kurt Koch auch geschrieben und gesagt hat. Schöpft Mut, ruft er, dieser Andreas von Kreta, daher den Christen zu, denn Geburtstag wird gefeiert und die Neuschöpfung des Menschengeschlechtes, ja die Erneuerung und Neuschöpfung der ganzen Schöpfung. Die Geburt Mariens ist der Auftakt zur, so sagt er, glanzvollen Ankunft Gottes bei den Menschen. Diese Ankunft, die sich in die Kirche hinein fortsetzen und in der Neuwerdung der ganzen Erde vollenden soll. Die liturgischen Texte der Ostkirche meditieren diesen Gedanken mit großer Liebe. Im Schlussgesang der Vesper am 8. September heißt es: Deine Geburt, Gottes Gebärerin, hat Freude angekündigt der ganzen Welt. Denn aus dir ging auf die Sonne der Gerechtigkeit, Christus, unser Gott. In Maria, in ihrer Reinheit und ihrem gottgeschenkten Heilsein, wirft die Sonne der Gerechtigkeit und Heiligkeit Christus bereits ihr Licht voraus. Am herrlichen sonnigen Tag spüren wir das vielleicht nochmal wieder ganz besonders, diese Beziehung zwischen der Sonne am Himmel und diesem Christus, den wir als Sonne der Gerechtigkeit bezeichnen. Nun zurück zu Maria. In ihrer Geburt wird deutlich, dass er bald kommen wird. Und was er wirkt, in Maria, in der Kirche und in jedem von uns. So ist in der Geburt der jungfräulichen Mutter bereits wie in einem Keim das Ganze des Heilsgeschehens angelegt und seine Vollendung wie in einem Vorausbild vor Augen geführt. In die gleiche Reinheit und Heiligkeit, in der Maria erschaffen wurde, werden die ganze Kirche und jeder einzelne Glaubende verwandelt werden. Christkirche nennt Maria die Panhagia, die Allheilige, da in ihr die Gottesebenbildlichkeit unverdorben blieb. Sie ist die Unversehrte, die in ihrer Geburt den Weg eröffnet, dass die Gottesferne aufgehoben werden kann. Sie hilft uns durch ihre Fürbitte, dass auch in uns das unversehrte Gottesbild aufgerichtet werden kann, das in ihr als Erster so leuchtend erstrahlt. Marias Geburt ist aber nicht nur der Beginn der Neuschaffung des Menschen, sondern zugleich der Anfang und das Vorbild der Erlösung der ganzen Schöpfung. Maria selbst ist geradezu Ausdruck der Tatsache, dass Gott seine Schöpfung neu gestaltet. Und darum singt die Ostkirche am Vigiltag des Festes: Aus der Wurzel Isai, hier haben wir wieder den Stammbaum, wie in Matthäus auch berichtet, aus der Wurzel Isai wird das Gotteskind Maria uns heute geboren. Darum freut sich die ganze Schöpfung, sie wird neu gestaltet. Gemeinsam freuen sich der Himmel und die Erde. Mit der Erschaffung Marias schafft Gott die Welt neu. Ja, er erschafft sogar gewissermaßen einen neuen Himmel, in dem er sich die bereitet, in der er Wohnung nehmen will. Heute, nochmal zur Ostkirche zurück, heute hat Gott sich einen heiligen Thron auf Erden gestaltet. Der in Weisheit den Himmeln Bestand gab, hat in seiner Menschenfreundlichkeit sich einen lebendigen Himmel bereitet. Maria, der lebendige Himmel, wunderbares Bild. Wenn wir auf Maria schauen, erkennen wir, wie die Vollendung aussehen wird. Gott selbst wird in uns den Erlösten Wohnung nehmen und uns umgestalten in seine Herrlichkeit. An Maria wird deutlich, was er an uns allen vermag und tun wird. Und darum preist ihn derselbe ostkirchliche Hymnus voll Freude: Gott der Wunder, der hoffnungslosen Hoffnung, Herr, Ehre sei dir. Wir hören nun das Halleluja aus dem Hymnus Akadistos der Ostkirche, um uns in unseren Herzen erfreuen zu lassen und mitzujubeln über das, was wir heute feiern, den Geburtstag der Gottesmutter. Halleluja!
Für alle, die später hinzugekommen sind, bei Radio Horeb und Radio Maria geht es heute um das Fest Maria Geburtes. Wir feiern Gedanken zum Geburtstag der Mutter Jesu, die uns Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach gibt.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, Maria Geburt, Geburtstag. Geburtstag ist ja immer ein froher Tag für denjenigen, der ihn begehen darf, die Freude. Steht morgens schon mit uns auf und begleitet uns über den Tag hinweg, wenn wir dran denken: Heute, vor so und so vielen Jahren, bin ich geboren worden. Und so soll uns auch das Fest Maria Geburt in diese Freude bestärken, die Freude in uns hineingeben, in alle Herzen der Gläubigen, denn diesen Tag dürfen wir alle ein Stück weit auch als unseren Geburtstag mitfeiern, weil wir durch Maria und weil sie uns ihren Sohn Jesus geschenkt hat, eine neue Geburt erleben durften, die Wiedergeburt, die sich da manifestiert, auch in der Taufe eines Menschen. Nun zurück zu Maria. Das Frohmachende an der Mutter des Herrn liegt nicht allein in der Tatsache ihrer Geburt, sondern noch mehr an dem, was sie nach Gottes Ratschluss werden und bedeuten sollte. Auch in Geschichte und Lebenswerk und erleben werden manche Menschen erst dann interessant und ihr Geburtstag denkwürdig, wenn sie sich als wertvolle Persönlichkeiten oder durch besondere Leistungen in der Erinnerung irgendwie verewigt haben, als Künstler, als Dichter, Politiker oder auch als Heilige und damit als Wegweiser zu edlem Menschentum und zu christlicher Vollkommenheit. Man spürt bei aller Schnelllebigkeit menschlichen Daseins doch auch die Pflicht der Dankbarkeit gegenüber denen, die sich um ihre Zeit und in einem bestimmten Bereich verdient gemacht haben. Die Geburtstage solcher Menschen werden einfach besonders herausgehoben gefeiert. Auch wenn sie nicht mehr leben, dann sagt man, heute wäre der 100. Geburtstag von dem Künstler, von dem Wissenschaftler. Ihre Bedeutung eben wird herausgehoben, dadurch, dass man auch später noch an ihren Geburtstag denkt. Das gilt auch für die Mutter unseres Erlösers. Nicht nur, dass sie geboren wurde eben, sondern wir bedenken an ihrem Geburtstag das, was sie für uns getan hat, was sie geleistet hat. Wie dann eben auch große Wissenschaftler, Künstler, Komponisten ihre Lebensleistung sozusagen an ihrem Geburtstag noch einmal besonders vor Augen geführt bekommen. Nun schon der Evangelist Lukas hat uns ein Marienbild hinterlassen, das die Jungfrau von Nazareth als Leitbild christlicher Existenz und Vollkommenheit in Erscheinung treten lässt. Es sind meist nur knappe Hinweise, doch sie genügen, um zu verstehen, warum Maria in der Folgezeit immer mehr bewundert und nachgeahmt wurde. An erster Stelle leuchtet jene religiöse Grundtugend an ihr auf, die den Stammvater des jüdischen Volkes Abraham berühmt gemacht hat und als Vater der Gläubigen in die Heilsgeschichte eingehen ließ. Paulus, der seinen Brief an die Römer unter das Thema Glaube gestellt hat, der aus dem Glauben Gerechte wird leben, so sagt er in Römer 1,17, bezeugt dem ersten der Erzväter, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. So heißt es im Römerbrief, Kapitel 4,3 nach Genesis 15,6. Die Gleichheit der Situation beim Anruf durch Gott für ihn und für Maria wurde von den Vätertheologen und den Predigern immer wieder hervorgehoben. Unfassbarkeit der Botschaft, die Undurchschaubarkeit der Ratschlüsse Gottes, die gläubige Hingabe der Berufenen auf ein Wort hin und die unerschütterliche Treue zum einmal gegebenen Jawort. Die Seligpreisung Mariens durch Elisabeth, wie wir sie kennen, war begründet. Und Maria sollte den Lohn ihres Glaubensgehorsams ernten. Ein weiterer Zug unseres heutigen Geburtstagskindes, ein weiterer Zug ihres Wesens, war ihre liebende, von totaler Verfügbarkeit getragene Hingabe an all das, was Gott mit ihr vorhatte und über sie kommen ließ. Die volkstümliche Andacht zu den 7 Schmerzen spiegelt etwas von den Prüfungen wider, die sie zu durchwandern hat. Maria bewährte sich ferner in dienender, schenkender und opferbereiter Liebe Gott und den Menschen gegenüber. Ihre Hilfe für die werdende Mutter Elisabeth, ihre Fürsprache in Kana und ihr Mitleiden unter dem Kreuz deuten es hinreichend an. Apostolische Marianische Vereinigungen unseres Jahrhunderts holen aus diesem leuchtenden Beispiel die Kraft zur Nachfolge. Nicht müde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, waren zu allen Zeiten die Prediger im Lobpreis der Demut Mariens und dem vielgerühmten Fundament christlicher Vollkommenheit. Auch Martin Luther spendete deshalb der Jungfrau hohes Lob, vor allem in seiner Erklärung des Magnificat. Allerdings betonte er die Nichtigkeit Marias zu sehr und leugnete den Verdienstcharakter ihres Beispiels. Der Lobgesang der Gottesmutter bei der Heimsuchung ließ eine jener kleinen Tugenden aufleuchten, die Christus selbst so oft bei den von ihm Begnadeten vermisste, die Dankbarkeit. Maria rechtfertigte die Mehrdeutigkeit des griechischen wie des lateinischen Wortes Charis, lateinisch Gratia, als Gnade, Dank und Anmut in besonders gewinnender Art. Sie fühlte sich stets als die von Gott Beschenkte und öffnete sich dankbar dem Anruf und dem Wirken des Heiligen Geistes. Die von Jesus selig gepriesene geistige Armut als Gnadenempfänglichkeit wusste sie mit jener materiellen Genügsamkeit zu verbinden, die der heiligen Familie durch Gottes Fügung auferlegt war. Und schließlich zeichnete sich Maria durch jene menschliche und christliche Haltung aus, die dem Gebäude der Tugenden Bestand verleiht, die Treue. Sie zog ihr einmal gegebenes Jawort nie zurück und hielt es auch in Not und Schmerzen durch. Was die beiden Testamente mehrmals von Gott selbst bezeugen, die unerschütterliche Treue, Das hielt auch die Mutter seines Sohnes in allen Situationen ihres Lebens bis in den Tod. Auch sie war, was von Christus gerühmt wird. In der Offenbarung lesen wir es im ersten Kapitel, Vers 5, der treue Zeuge, und durfte dafür die Siegespalme empfangen. Begeisterte Marienverehrer haben zu allen Jahrhunderten den Tugendmantel Mariens noch weiter entfaltet, manchmal auch ohne von der Heiligen Schrift bestätigt zu sein. Der heilige Bernhard von Clairvaux sagte einmal, ich darf ihn zitieren, die Jungfrau bedarf keiner unbegründeten Ehrung. Das biblische Bild Mariens zeigt uns überzeugend die begeisternde, aber auch zur Nachahmung mahnende Größe ihres leuchtenden Beispiels. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, Geburtstag, Tag der Freude. Maria, sie wird ja bezeichnet als Ursache unserer Freude. Das Fest, das wir heute feiern, geht auf die Weihe der St. Anna-Kirche in Jerusalem am Ende des 5. Jahrhunderts zurück, in deren Eingangshalle heute noch in einer Glasurne Maria als kleines Kind nach der Art des Jesu Bambino in der Kirche Araceli in Rom gezeigt wird. Da das Todesdatum lange nicht ermittelt wurde, feierte man wie für Christus und Johannes, den Täufer, auch für die Gottesmutter den Tag ihrer Geburt. Das Gedenken wurde bald zu einem der großen Marienfeste und bestimmte naturgemäß die Feier der aktiven Empfängnis der Anna am 8. Dezember, dem Vorläufer des späteren Hochfestes von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Die Liturgie greift das Motiv des Frohmachenden auf und betet im Beschlussgebet der Festmesse: Erfülle uns mit Freude am Geburtsfest der seligen Jungfrau Maria, denn sie ist die Morgenröte des Heiles und das Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt. Ich möchte dies einfach nochmal zitieren, weil es ein wunderbares Gebet darstellt und uns erschließt, was Maria für uns sein möchte. Das Motiv der Freude leuchtet im Neuen Testament ebenso bei der Verkündigung der Geburt Jesu wie in den Kantika, Magnificat und Benedictus sowie in der Weihnachtsbotschaft der Engel von Bethlehem auf. Das Freu dich, Tochter Zion, aus Sacharja 9,9 hatte sich ja erfüllt. Begreiflich, dass auch hier das Licht vom Sohn auf die Mutter zurückfiel und sie schließlich selbst als Ursache unserer Freude gepriesen wurde. Damit wollte man das Ursachenverhältnis nicht einfach vertauschen, sondern nur den der Mutter des Erlösers gebührenden Anteil am messianischen Jubel würdigen. Schon bei der ersten Formulierung der Eva-Maria-Parallele durch Justin den Märtyrer im Jahre 165 wurde das Begriffspaar Trauer, Freude zur Kontrastierung der beiden Frauen verwandt, und in der Folgezeit wurde das Frohmachende an der neuen Mutter der Lebendigen immer mehr gefeiert. Die neue Eva, Mutter der Lebendigen. Sowohl das biblische Marienbild wie die Erkenntnis der Heilsbedeutung der Gottesmutter bringen bei gläubiger Betrachtung zu Bewusstsein, warum Maria den Titel Ursache unserer Freude verdient. Es sind gleichermaßen die Makellosigkeit und Beispielhaftigkeit ihrer Person und die hilfreiche, beglückende Funktion dieser Magd des Herrn bei der Verwirklichung des Heilsplanes Gottes zugunsten der Menschheit. Als Gottesmutter weckt Maria Freude über die dem Menschen und insbesondere der Frau zugefallene Rolle im Erlösungswerk. Als immerwährende Jungfrau und sündenloser Tempel des Heiligen Geistes erfreut sie alle von Anfechtung und Versagen gezeichneten elenden Kinder Evas. Als sie von der Erbschuld bewahrte, verbirgt sie den Jubel der Kirche über den Sieg der Gnade über die Macht des Bösen. Als die in den Himmel aufgenommene, voll Erlöste, verbreitet sie Zuversicht dafür, dass uns allen diese Vollendung des ganzen Menschen zuteil wird. Selbst die ungezählten Marienlieder und Gebete vermögen nicht erschöpfend auszusprechen, was durch diese Gestalt der Heilsgeschichte an Freude und Glück über die Welt gekommen ist. Freilich stellt uns die lächelnde und frohmachende Madonna auch die Frage, was tragen wir bei zur Mehrung der Freude in der Welt? Sind wir fähig und bereit, selbst andere froh zu machen, Botschafter der Freude zu sein? Franziskus, der Bruder immer froh, hat es verstanden und mit ihm viele Heilige und Nicht-Kanonisierte. Der Christ braucht die Erzeugnisse der sogenannten Vergnügungsindustrie nicht, um froh zu werden und froh zu machen. Die schenkende, dienende und verzeihende Liebe des Menschseins auch für andere, das Gebet, die Betrachtung und Befolgung des Wortes Gottes, das Trinken von den Wassern des Heiles am Quell der Sakramente, vor allem von Buße und Eucharistie und nicht zuletzt die Verehrung Mariens, sind Quellorte wahrer Freude, Bürgschaften für die Bewährung der Verheißung, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lassen Sie mich schließen mit einem Mariengebet, ein Gruß an Sie. Sei gegrüßt, Maria, du Tempel des Herrn. Wir grüßen dich und preisen Gott, dass er dich zum leiblichen Wohnort seines Sohnes auserwählt und dadurch in besonderer Weise geheiligt hat. Du bist der lebendige Tempel des Herrn. Staunend stehen wir vor dir und ehren das Kind in deinem Mutterschoß, den Sohn Gottes, den du getragen und geboren hast. Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir selbst lebendige Tempel Gottes, Wohnstätten des Höchsten und Heiligen sein. Wir bitten dich, hilf uns, dieses Geheimnis der Gegenwart Gottes in und unter den Menschen zu behüten und schätzen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gottesmutter, zu deinem heutigen Geburtstag.
Heute am Gedenktag Maria Geburt, am Fest, haben wir Pfarrer Benno Gerstner zu Gast aus Wolfach, Marianische Spiritualität, hier bei Radio Horeb und Radio Maria, heute an diesem Gedenktag. Und die erste Hörerin, die sich gemeldet hat, ist Frau Hecht aus Regensburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Gerstner. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag. Er hat viel Freude in mein Herz gelegt.
Schön.
Aber heute am Fest Maria Geburt möchte ich doch auch an Ihre frommen Eltern erinnern dürfen. Besonders an Ihre Mutter Anna. Sie hat uns ja Maria geschenkt. Sie hat Maria zur Welt gebracht. Sie hat Maria genährt. Sie hat Maria erzogen und auch heute gebührt ihr unser kleiner Dank.
Genau, das ist genau richtig, was Sie sagen. So wie wenn wir Jesus ehren, das auch auf die Mutter zurückfällt,
ja,
auf Maria. So ist es auch, wenn wir Maria ehren und ihren Geburtstag heute feiern, dann ist es sicher auch etwas Ehrendes für ihre Eltern Anna und Joachim. Da haben Sie ganz recht.
Ja, ich bedanke mich nochmals.
Gerne geschehen.
Ja. Ganz herzlich.
Danke, auf Jawohl. Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Die nächste Hörerin ist Frau Büffel aus Moosburg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte mich auch bedanken für die wohltuenden Worte vom Herrn Pfarrer Gerstner und wollte noch sagen, dass ich Maria schon immer gerne als die Mutter vom guten Rat verehre, weil meine Eltern schon so ein Bild im Wohnzimmer hatten und ich wieder. Und jetzt kenne ich sie aber auch unter der Anrufung Maria von der immerwährenden Hilfe. Und da gibt es eine Novene, also die mir sehr geholfen hat, wo es halt heißt, Maria schaut nicht auf die Vielzahl oder die Größe der Sünden, sondern nur auf das Vertrauen, das wir ihr entgegenbringen. Und das ist mir eine ganz große Hilfe in meinem Glauben und auch vor allem das Fest Maria Aufnahme in den Himmel. Und an Maria Geburt hat mir besonders dieses Gebet immer so gefallen, dass Sie, Herr Pfarrer, jetzt da gesagt haben, das Fest dass das halt von der Freude und so weiter und dann dieses Fest soll auch den Frieden auf Erden vermehren. Und herzlichen Dank für alles. Und
ja, gerne geschehen.
Ein schönes Fest.
Es ist ja immer die gleiche Gottesmutter, die wir anrufen unter den verschiedenen Titeln, dass sie uns guten Rat geben möge, dass sie uns Hilfe sein möge, dass sie unsere Freude sei. Es ist immer die gleiche Mutter, die wir unter den verschiedenen Titeln eben auch bitten, uns nahe zu sein.
Genau. Ich danke Ihnen.
Möge sie Ihnen immer auch nahe sein, in aller Zukunft.
Danke.
Bitte.
Danke für den Anruf.
Adieu.
Wir haben eine Hörerin aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Frau Geldkäufer, ich habe eine Frage über den Stammbaum. Warum haben Sie gesagt, dass die, ich meine, Sie haben diese makelhafte Frauen, die Frau vom Uriah und Tama und Rahab und so, aber die Ruth war ganz nett. Ich meine, ja. Sie war eine ganz tugendhafte, ein ganzes Buch ist über sie, war, was ich meine, sie war Ausländerin, das stimmt in diesem Zusammenhang, aber warum wird sie als Fremdkörper oder so in diesem negativen Sinn, oder habe ich sie falsch verstanden?
Also ist eben so, dass ich habe diese vier Frauen eben rausgepickt, es könnten auch natürlich so viele Männer noch dazu, noch viele, viele mehr aus dem Stammbaum genannt werden, die eben auch Fehler hatten, die also auch Sünden begangen haben. Und trotzdem gehören sie in den Stammbaum Mariens und Jesu. Nur das wollte ich eigentlich klar machen, dass das eben ein sich ganzes Hineingeben Gottes gewesen ist in diese Welt mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen, mit ihrer Armseligkeit. Ich möchte jetzt nicht an einer einzelnen Person das so festmachen, sondern insgesamt einfach wollte ich das auch so als Gedanke an uns weitergeben, dass Gott ja ganz bewusst sich in diese Welt des Armseligen, des Sündhaften hineingegeben hat und das an vielen Beispielen eben auch klar zu machen wäre. Da könnte ich jetzt eben auch den David nennen mit seinen Fehlern und den Salomo und die vielen anderen, die da genannt werden. Ja, das war also so der Hintergrund. Nicht um jemanden schlecht zu machen, sondern einfach klar zu machen, dass Gott sich da in diese Geschlechterreihe gestellt hat durch seinen Sohn Jesus Christus und das Ganze dann letztlich zum Guten gewendet hat.
Mhm. Dankeschön für die Nachfrage auch.
Ja.
Dann haben wir noch jemanden in der Leitung. Grüß Gott. Sie dürfen sich noch kurz vorstellen, bitte.
Ja, Hamerski in Aachen.
Ja.
Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Hallo, Frau Hamerski, wir kennen uns.
Ja.
Ja.
Schön, hat mich gefreut, dass ich Sie jetzt gehört habe.
Ja.
Aber jetzt schon lange nichts mehr voneinander gehört.
Ja, das ist wahr.
Und die große Wallfahrt, die prägt mich immer noch nach Fatima.
Ja.
Die wir miteinander gemacht haben. Und auch die Marienverehrung ist da gefestigt worden.
Ja.
Und vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag.
Gerne geschehen, Frau Meski. Waren wir 2000 in Fatima, gell?
2002.
2002 war das Jahr.
Ja, ja.
Weil ja dort, ich war bei der Seligsprechung der Hirtenkinder, war ich ja damals auch in Fatima 2000. Und ja, bin ja, vielleicht für die Zuhörer auch noch, bin dort der Lucia persönlich begegnet. Konnte er die Hand auch geben, der letzten Seherin von Fatima. Das hat mich natürlich auch sehr beeindruckt und meine Beziehung zu Fatima und damit auch zur Mutter Gottes in einer besonderen Weise auch nochmal gestärkt. Da denke ich immer gerne dran zurück.
Ja, und ich denke auch gerne an diese schöne Wallfahrt in Lautenbach zurück.
Ja, freut mich sehr. Und die sind ja, bestehen ja weiterhin. Jetzt am 13. ist auch wieder großer Wallfahrtstag.
Ja.
Und ich freue mich, dass mein Nachfolger das auch in dieser Weise weiterführt.
Nur kann ich zurzeit nicht mehr so.
Ja.
Gesundheitlich nicht mehr. Ich bin froh, dass ich dort das alles wahrgenommen habe.
Freut mich auch für Sie.
Gut.
Alles Gute, Frau Merski.
Dankeschön. Ich freue mich auf den nächsten Vortrag.
Jawohl. Am nächsten Dienstag.
Ja.
Adieu.
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 Gut, wir sind am Ende der Sendezeit angekommen. Danke für diese Einführung zu diesem Fest. Ihnen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Gerstner.
Ja.
Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um ein Schlussgebet, um den Segen bitten?
Gerne.
Vielleicht noch kurz vorher der Hinweis für alle, die vielleicht den Anfang nicht gehört haben oder wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten, die Möglichkeit besteht. Sie können einfach eine CD bestellen bei Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und nutzen unser Download- und Podcast-Angebot.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer von Radio Horeb, ich habe gerade hier mein Gebetbuch aufgeschlagen, mein Gotteslob, und da habe ich noch ein Bild drin liegen, Gebet zu unserer lieben Frau von Lautenbach, wo ich 11 Jahre tätig war. Ich möchte mit diesem Gebet, dem altehrwürdigen Wallfahrtsgebet, das einige 100 Jahre alt ist, den heutigen Vortrag beschließen. Glorreiche Himmelskönigin, Mutter des Trostes, unsere liebe Frau von Lautenbach, blicke gnädig auf mich hernieder, der ich voll Zuversicht vor deinem Bilde knie. Demütig grüße ich dich an der Stätte deiner Huld und Gnade. Schon viele haben dich hier angerufen und deine mächtige Hilfe erfahren. deiner mütterlichen Liebe empfehle ich auch mich, meinen Leib und meine Seele. Dir sei anvertraut mein Tun und mein Lassen, meine Not und meine Trübsal, mein Leben und mein Sterben. Dir sei auch anbefohlen unsere heilige katholische Kirche, ihr Oberhaupt und der Friede der Völker. Schütze unseren Glauben, unsere Familien und bewahre die Reinheit der Sitten. Liebe Mutter Maria, Helferin der Christen, Trösterin der Betrübten, beschütze uns alle, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Sei unser Vorbild und unsere Hoffnung hienieden und unsere Krone in der ewigen Seligkeit. Amen. Amen. Dazu segne sie alle auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn und ein Dankeschön nach Wolfach an Sie, Herr Pfarrer Gerstner, und
einen gesegneten Festtag. Gerne geschehen, war meine Freude.
Schön, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.